Ja, gestern Abend haben wir uns Trinitätsformeln vor Augen geführt aus dem Neuen Testament zum Thema Dreieinigkeit. Und heute geht es weiter mit der Göttlichkeit des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Göttlichkeit des Vaters ist irgendwie im Neuen Testament sehr offensichtlich. An den meisten Stellen, wo von Gott die Rede ist, ist damit der Vater bezeichnet. Ja, was meint ihr, wie viele Stellen im Neuen Testament sprechen ziemlich klar davon, dass Jesus Christus Gott ist?
Das ist ziemlich klar, das ist eine Sache.
Ein paar Dutzend?
Mhm. Gibt es andere Vorschläge?
Also deutlich ist man zu deutlich, wo also mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Also wo
Gott genannt wird.
Wo Jesus Christus als Gott bezeichnet wird.
Als Gott?
Ja.
Zu Römer 9, Vers 5.
So was zum Beispiel.
Weniger als 10?
Sieben
bis neun.
Ja, so viel?
Nee. Wundert dich das jetzt, oder? Ja, wir machen es so wie gestern, gucken uns ein paar Stellen an. Johannes Evangelium 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Ne, wenn ihr euch dieses Schema nochmal, könnt ihr das eigentlich da hinten auch lesen?
Was ich, ja, sehr gut, super, danke schön.
Also im Anfang war das Wort, wenn man ein paar Verse weiterliest, wird deutlich, damit ist der Sohn Gottes gemeint. Das Wort war bei Gott, beim Vater. Und das Wort war Gott. So ungefähr müsst ihr es euch vorstellen. Ist das nachvollziehbar? Also, das Wort war bei Gott, ist von Gott zu unterscheiden, ist aber selbst von seiner Identität her auch Gott. Das geht dann in die Mitte.
Das Wort war bei Gott, ist der Vater hier gemeint, also die Quelle der Gottheit.
Ja, die Alternative wäre ja, dass es sich hier auf Gott allgemein bezieht.
Eine Verdoppelung.
Ja, und dann könnten wir nicht mehr irgendwie nachweisen, dass der Sohn nicht ein zweiter Gott wäre.
Aber das Wort, ist damit die Schrift gemeint? Das Wort war oder ist bei. Was ist das Wort?
Das klärt Johannes dann im weiteren Verlauf der Einleitung. Ne? Und wenn er dann weitergeht, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Also Fleisch wurde ein Mensch wie wir, aus Fleisch und Blut. Das Wort.
Mhm.
Ja. Und wenn er dann noch ein bisschen weiter liest, Vers 17, durch Mose gab Gott uns das Gesetz, in Jesus Christus aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. Da ist es dann völlig vollends klar, das Wort, das Fleisch wurde, ist Jesus Christus. Er ist das Wort, das im Anfang bei Gott war und das selbst Gott ist.
Also Wort, weil fragt also, was ist das Wort? Nimmt Johannes Bezug auf das Wort Gottes oder nimmt er Bezug auf den platonischen Begriff Logos?
Wenn ich das richtig sehe, ist es eine Mischung. Also er bezieht sich zurück auf das Alte Testament, mhm. ja, insbesondere den Schöpfungsbericht und greift auch den griechischen Gedanken auf, dass Jesus die Offenbarung Gottes schlechthin ist. Oder sowas wie ein Selbstausdruck, ein vollkommener Ausdruck des Wesens Gottes. Da kann mal jemand von euch Johannes 1, Vers 18 vorlesen.
Also Vers 18 dann, ne?
Vers 18.
Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben.
Hast du da noch irgendwo eine Fußnote zu diesem Vers?
Eingeborenes. Und zwar einzig Zeugte. Mehr habe ich nicht.
Was hast du denn für eine Übersetzung da?
Schlachter.
Schlachter? Hat jemand Elberfelder oder so? Oder Luther?
Ich habe noch Verweise auf andere Versen. Mensch, das Fußnote?
Nee, brauche ich nicht.
Ich habe nur Verweise.
Es geht, um Vers 18.
Elberfelder meinst du?
Ja.
Luther sagt, er hat es uns verkündigt. Meinst du das?
Nee. Geht nur um den Ausdruck eingeborene Sohn.
Also es gibt. Monogenes, das meinst du? Also was das bedeutet, oder? Einzig seiner Art?
Also es gibt gute Handschriften, die eingeborener Gott überliefern. An dieser Stelle. Und sind meines Erachtens sogar vorzuziehen.
Luther 84 schreibt, ja? Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Der hat
ja. Das ist so ein bisschen in der Textkritik.
Okay, andere Handschrift, der eingeborene Gott.
Ja. Ne, der eingeborene Gott, der an der Seite des Vaters ist, der hat ihn offenbar gemacht. Das wäre dann quasi jetzt die zweite Stelle im Johannesevangelium.
Interessante neue Genfer Bild auch, der selbst Gott ist.
Also, ja, richtig. Ja. Die Schlachter hat das gar nicht, ne? Die Schlachterbibel. Die Schlachterbibel gibt keinerlei Hinweis darauf, ne?
Nee.
Naja.
Also das wäre dann der eingeborene Gott, der in des Vaters Schoß ist.
Mhm. Okay. Also wäre dann dasselbe, ne? Der Sohn bezeichnet als Gott, der an der Seite des Vaters ist.
Wie ist es das zu verstehen, dieser Eingeborene? Eingeborene, es hat zwei Teile, also mono, einzigartig, und genes, geboren. Also
ja, einzigartig in seiner, einzigartig in seinem Wesen.
Mhm. Also bei denen, in der Bibel steht Hayachid, der heißt vereint mit das Wort.
Wo steht das in der
hebräischen Übersetzung des Neuen Testaments?
Vereint mit?
Ja. Mhm. Und ist im Schoß des Vaters.
Dritte Stelle, auch aus dem Johannesevangelium. Johannes 20. Verse 27 und 28. Johannes 20, Verse 27 und 28.
Ich sage nach dem neuen Genfer. Dann wandte er sich Thomas zu, legte den Finger auf die Seite. Hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche eine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott.
Mhm. Ja, es gibt Ausleger, die hier einwenden, dass Thomas hier gar nicht zu Jesus spricht, sondern quasi einen Ausruf der Anbetung gegenüber Gott dem Vater zum Ausdruck bringt. Und ja.
Das Wort und ist halt da, ne?
Ja. Also ich halte es für naheliegender, dass Thomas sich hier wirklich an Christus richtet mit diesem Ausruf. Du bist mein Herr, du bist mein Gott.
Es gibt einen Verweis aus dem Psalm 84, wo der Psalmist sagt, mein König und mein Gott.
Als Anbetung Gottes, ne?
Als Anbetung, ja.
So, wo wir bei Johannes sind, in seinem Brief hat er auch noch so eine Aussage, bezogen auf Jesus. 1. Johannes 5, Vers 20. Johannes 5, Vers 20. Kann mal jemand lesen?
Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Ja, hier wieder interessant, ne? Auf der einen Seite die Unterscheidung zwischen dem wahren Gott und seinem Sohn, Jesus Christus, also Vater und Sohn. Aber es handelt sich dann dabei nicht um zwei Götter. Also der eine Gott wäre der Vater, der andere der Sohn, sondern der Sohn selber ist mit dem Vater ein Gott. Ja, das sind schon fast die Hauptstellen im Neuen Testament, die eindeutig davon sprechen, dass der Sohn Gottes göttliche Würde und Majestät hat.
Römer 9, ist Gott. Vers 5.
Römer 9, Vers 5, genau. Das wäre die nächste Stelle. Römer 9, Vers 5, da ist so ein bisschen die Frage, wie man es übersetzt. Ausleger sind da geteilt.
Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alles ist, hochgelobt der Gott in Ewigkeit. Amen.
Das ist auch wieder Schlachter, ne?
Ja.
Jo. Ich habe hier mal die gute Nachricht, die übersetzt so. Sie, das jüdische Volk, sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr, über alles in Ewigkeit gepriesen. Amen. Ne?
Wie die Bibel der Zeugen Jehovas. Neue Welt.
Ja, also die gute Nachricht ist eine bessere Übersetzung als die von den Zeugen Jehovas.
Aber gut, die haben sich auch für diese Variante entschieden.
Ja. Auch da muss man, also es ist möglich, es so oder so zu übersetzen. Ich halte es aber auch hierfür naheliegender, das auf Christus zu beziehen. Also Christus ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Hebräerbrief, Kapitel 1, Verse 7 bis 9. Das wäre jetzt dann die wievielte Stelle? 1, 2, 3, 4, 5, die sechste Stelle. Hebräer 1, Verse 7 bis 9. Kann mal jemand lesen?
Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Zepter, das Zepter deines Reiches, ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten.
Ne? Hier zwei göttliche Personen, Vater und Sohn, aber laut Dreieinigkeitslehre handelt es sich nicht um zwei Götter, sondern um ein göttliches Wesen. Und die letzte Stelle, Philipper 2, Vers 6.
Mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus.
Ja, aber jetzt nicht wirklich das, was da steht eigentlich. Ne?
Also, genau, Philipp 2, Vers 6.
Ja, ja, nee, war schon nicht
das Sinn. Neue Gentleman. Ist schon das, was da steht, nur ist halt andere.
Er, der in.
Er, auf der einer Stufe mit ihm stand.
Okay. Was hast du da? Schlachter?
Das ist Elberfelder, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein.
Mhm.
Jetzt kommt zweimal Gott vor und bei dir nicht allein.
Der Gott und allen gleich war. Also.
Genau, es ist hier das Wort von der Gestalt, also er war in der Gestalt Gottes und das ist nicht bezogen auf irgendeine körperliche Form, sondern es geht hier tatsächlich auch um das Wesen Gottes. Und es geht hier um den Zustand oder die Existenz von Gottes Sohn vor seiner Menschwerdung, ne? Vielleicht kann man es auch so besetzen, er war in der Gestalt Gottes, aber die Tatsache, dass er Gott gleich war, erachtete er nicht als einen für sich selbst zu nutzenden Vorteil. Das heißt, niemand konnte Gottes Sohn zwingen, menschliche Natur anzunehmen, sondern er hat es aus freien Stücken und aus Liebe zum Vater so gewählt.
Würdest du Johannes 17, Vers 3 auch noch mit hinzuziehen? Ich lies mal vor.
Lies mal vor.
Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Genau, ist quasi, also ich habe jetzt hier in der ersten Kategorie, also die Göttlichkeit des Sohnes, eindeutige Aussagen, Jesus ist Gott. Und dann gibt es einen viel mehr Stellen im Neuen Testament, wo man, ich sag mal, um eine Ecke denken muss, aber man kommt zu der gleichen Erkenntnis. Jesus Christus muss göttliche Würde haben. Ja, vielleicht nochmal, das hatten wir gestern auch, ein Stück weit im Blick auf die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre von Christus. Also, Gottes Sohn war in Gestalt Gottes, göttliches Wesen, und dann ist er Mensch geworden wie wir, hat aber nichts von seiner göttlichen Würde eingebüßt. Also er hat quasi etwas zusätzlich angenommen, was er vorher nicht hatte, die menschliche Natur. Und zwar auch dann in Ewigkeit.
Im Griechischen steht ein Morphe, was also eine Form, also wie soll man das verstehen? Du sagst Wesen, was hat das zu bedeuten?
Ja, also der Ausdruck hat je nach Zusammenhang. Erfunden, ne? Bitte?
Ist es jetzt ein, also der Paulus sucht ein Wort, was
so sieht's aus.
Am besten also, wiedergeben kann. Ja. Also,
also in manchen Zusammenhängen bedeutet es tatsächlich einfach Gestalt und kann sich auf äußere Dinge beziehen. Ne? Mhm. So, jetzt die zweite Kategorie von Stellen, die Göttlichkeit des Sohnes aus Wahrheiten abgeleitet. Und das sind dann drei Bereiche. Der erste Bereich, der Sohn ist nicht geschaffen, sondern Schöpfer. Zweiter Bereich, der Sohn ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Und die dritte Sorte, der Sohn wird angebetet. Alles drei deutliche Hinweise auf seine göttliche Würde. Fangen wir mal mit der ersten an. Der Sohn ist nicht geschaffen, sondern Schöpfer. Da gehen wir wieder zurück an den Anfang vom Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 3 und 4.
Wie war eben die Überschrift von den drei Punkten, die du eben genannt hast?
Also, der Sohn ist nicht geschaffen, sondern Schöpfer.
Nee, du hast von den ganzen drei Punkten noch eine Überschrift gegeben.
Die Göttlichkeit des Sohnes aus Wahrheiten abgeleitet. Dann die erste Stelle, Johannes 1, Verse 3 bis 4. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also der Sohn Gottes steht nicht auf der Seite der Schöpfung. Morgen werden wir uns dann ein bisschen mit einer Irrlehre befassen, wo man eben sagt, ja, der Sohn Gottes ist ein Zwischending. Also er ist, durch ihn ist alles geschaffen worden, aber er selbst ist das erste Geschöpf von allem. So, und durch ihn ist alles entstanden. Fällt euch noch eine Stelle ein, zu diesem, also wo von Christus als dem Schöpfer?
Kolosser,
genau, habe ich auch. Kolosser 1, Verse 15 bis 17. Verse 15 bis 17.
Ja, wobei hier ist es nicht ganz eindeutig.
An welcher Stelle?
Kolosser 1, Vers 15. Der Erstgeborene. Also, musst du uns erklären.
Ich nehme ja auch die weiteren Verse. Ne? Mhm. Also, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem da und alles besteht durch ihn. Ja, die Bezeichnung Erstgeborener ist dann hier nicht so zu verstehen, dass er irgendwann als Erster geworden ist, sondern bezeichnet hier seinen Rang. Er hat einen überragenden Rang über allem Geschaffenen. Und hier geht es auch insbesondere um den Rang, in den Gott seinen Sohn nach seinem Tod und seiner Auferstehung erhoben hat.
Aber die Zeugen Jehovas sagen, der Erstgeborene ist das, der zwar an erste Stelle kommt, aber der auch zu seiner Gattung gehört. Also der Erstgeborene wäre der ältere Bruder, eine Bruderschaft, aber er würde zu der Schöpfung gehören. Also du musst dann sagen, er steht über der Schöpfung.
Mhm. Aber vom Erstgebot das Wort, ich denke, der zweite Grund, weshalb man hier sagt, klar, es ist eine Stellung, Stellung, aber es ist auch nicht so, dass im Kolosser geht es ja auch darum, dass alles, was geschaffen ist, wurde auch für ihn geschaffen. Also dieses, dessen, was geschaffen ist, also das gehört beim ersten Wort, ist praktisch das Erbrecht. Und ich denke, dass das auch die Wahl des Wortes vielleicht auch nur verdeutlicht, warum gerade dieses Wort gewählt ist. Er ist derjenige, für den und zu, also was, weshalb, also wir haben unseren Grund in ihm. Und,
ja. Ja gut, aber du musst natürlich erklären, was mit dieser Geburt gemeint ist.
Ja, ich weiß, was
heißt Frage, Geburt? Ja?
Ist ja berechtigt. Nur der Grund, weshalb dieses Wort auch vielleicht von Paulus gewählt ist, denke ich, ist nicht nur darum, weil der Erstgeborene gegenüber der Schöpfung der Höchste ist, sondern auch, weil, darum geht es hier, Paulus, er möchte die Ursache für uns in Christus finden werden. Und er sagt, deswegen ist er der Erstgeborene, weil wir als Schöpfung für ihn gemacht sind. Ja. Oder er durch ihn. So.
Steht hier im Griechischen durch ihn oder von ihm? Also wenn es heißt, wie ist das, in ihm ist alles erschaffen und dann heißt es ja, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Weil gestern hatten wir irgendwie diese Diskussion mit dem Heiligen Geist, ob der Heilige Geist von Jesus gesandt wird oder irgendwie durch ihn. Und irgendwie klang das auch ein bisschen abmildernd, wenn es heißt, der Heilige Geist ist nicht von ihm, sondern durch ihn geschickt. Versteht ihr, was ich meine?
Nö.
Also, weil es wurde ja gestern diskutiert, ja, ist er jetzt von ihm geschickt? Und du hast ja gemeint, ja, die beste Lösung ist es zu sagen, er ist nicht von ihm, sondern irgendwie durch ihn gekommen. Und wenn das dann hier heißt, die Schöpfung ist durch ihn, dann könnte man ja vielleicht auch einfach argumentieren, ja, Jesus hat es nicht geschaffen, sondern der Vater hat es geschaffen, aber wie durch Jesus ins Dasein gerufen. Also versteht ihr, wie ich das meine? Das könnte dann einfach so als Argument dann dienen, ja, Jesus hat es gar nicht geschaffen. Oder nicht?
Also das alleine könnte man tatsächlich so auffassen, ne? Dass also alles ist durch Jesus geschaffen worden und er selber ist aber am Anfang erstmal gemacht worden. Dann ist er quasi so das Durchgangstor für die ganze übrige Schöpfung. Wäre nicht ausgeschlossen, rein vom Wortlaut her. Ne? Gestern, das war ja eher die Frage, wie es innerhalb der Dreieinigkeit ist. Ich sag mal so, ich hatte früher viel weniger Bedenken, also wie die Westkirche das macht, ne? Dass durch den Vater und den Sohn ist der Heilige Geist gesandt. Einen Einwand fand ich aber nachvollziehbar von der Seite der Orthodoxie, dass man eben sagt, also der Heilige Geist wird zum, also Vater und Sohn werden hier ganz eng zusammengepackt,
ja.
Und es besteht die Gefahr, dass der Heilige Geist so ein bisschen zum fünften Rad am Wagen wird. Mhm. So nach dem Motto, ja, zählen wir den noch hinzu zur Dreieinigkeit? Ja, machen wir. Warum, wissen wir auch nicht genau. Weil eigentlich sind Vater und Sohn so überragend auf einer Stufe, ja, dass das irgendwie man noch seine Not hat, den Heiligen Geist mit reinzubringen.
Ist ja auch interessant, auf Griechisch steht, er ist der Erstgeborene der Schöpfung, weil Gott durch ihn, also durch ihn. Es ist die Erklärung, warum er der Erstgeborene, ist ja auch interessant. Mhm. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung, weil Gott durch ihn alles erschaffen hat. Das ist eine Konsequenz. Also im Griechischen ist deutlich zu erkennen, was Erstgeborene bedeutet.
Also gibt ja dann auch noch die Aussage, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also auf dieser Hinweis hebt sehr stark die göttliche Würde hervor. Also durch ihn und für ihn, ne, kann man sagen, ist das Universum geschaffen worden. Ja, genau. Okay, nächste. Bitteschön.
Also ich frage mich, ob deine Frage so ein bisschen in die Richtung geht.
von, wie man zum Beispiel durch ein Werkzeug irgendwas macht, dann braucht man das Werkzeug dazu, aber das Werkzeug hat mich selbst geschaffen.
Ja, also weil das impliziert für mich ein bisschen so, als ob Jesus gar nicht der Anfänger oder als ob er nicht unbedingt dieses Göttliche gemacht hat. Ne?
Also wenn es nur diese Aussagen geben würde, dass Gott die Welt durch Jesus geschaffen hat, das bliebe aus meiner Sicht tatsächlich die Frage dann. Also hat er selber göttliche Würde oder ist er das höchste Geschöpf? Ja.
Also ich denke, das hat den Sinn, dass Gott sich, der Vater, sich etwas ausgedacht hat und dass der Sohn, das nicht der Vater geschaffen hat, sondern der Sohn war die Person der Dreieinigkeit, die den Plan des Vaters umgesetzt hat. Also, weil der Begriff end bedeutet in oder durch, es ist nicht klar, was das bedeutet. Also,
ich habe mal eine Predigt von Paul Washer gehört, die fand ich schön. Da ging es darum, dass Gott die ganze Schöpfung für seinen Sohn gemacht hat, dass er sich freut darin und dass er auch irgendwie Bäume oder dass es sogar Bäume gibt, die kein Mensch jemals gesehen hat oder irgendwelche schönen Dinge in der Natur, einfach, dass er sich daran erfreut oder so. Das finde ich auch so schön. Also, dass er die Welt auch geschaffen hat und sich daran erfreut und dass wir Menschen nicht mal alles erblicken, was Gott Schönes sich ausgedacht hat.
Also zum Beispiel die Rückseite vom Mond.
Ich weiß,
ja. Das zum Beispiel. Weil die Chinesen haben sie jetzt gesehen.
Das zeigt doch aber so grundsätzlich auf, dass wir mit unserem kleinen Verstand nicht alles verstehen können. Wir können vielleicht darin forschen, wir können die Bibel graben, wir können eine rote Fahne suchen und finden und versuchen, unser Ziel also drin zu sehen, ne? Oder was Gott mit uns vorhat. Aber alles verstehen, das geht gar nicht. Also da müssen wir warten, bis wir wegspazieren sind, dass er uns das dann irgendwann mal erklärt.
Ja, es gilt schon in diesem Leben darüber zu staunen. Ne? Also das, was man begreifen kann, also die Heilige Schrift spricht ja davon, von solchen Dingen, von der göttlichen Würde des Sohnes. Und sie bleibt natürlich unbegreiflich.
Aber ich denke, hier ist der Kontext ist, lässt deutlich erkennen, welche Stellung der Sohn hat. Vers 17, und er ist vor allem Wiederholung und alles besteht durch ihn. Also wenn er ein Werkzeug wäre, dann würde man nicht so reden. Also, weil er besteht, alles besteht durch ihn. Es ist genauso, also es drückt aus, dass der Vater ihm alles überlassen hat. Er verwaltet die Schöpfung.
Und dieses durch, also du sagst ja, das ist im Griechischen das N, hat dann manche anderen Stellen auch die Bedeutung bezogen auf Christus. Also er ist wirklich so der Ort einer neuen Schöpfung, wenn man so will. Also alles ist in ihm oder in ihn hinein. Oder was soll man sagen? Es ist dann eng verbunden mit der Bestimmung der Schöpfung, in Christus verfasst zu sein. Auch dieses, was war die letzte Aussage, Vers 17 nochmal?
Er ist vor allem und alles besteht durch ihn.
Genau, also alles besteht durch ihn. Also einige Ausleger weisen darauf hin, was wohl gemeint ist, er hält alles zusammen. Also die gesamte Heilsgeschichte, also er ist quasi der Dreh- und Angelpunkt. Und auch dafür brauchst du schon einer göttlichen Würde.
Das deckt sich doch auch mit der Offenbarung, oder? Wenn es am Anfang und am Ende von der Offenbarung heißt, er ist Alpha und Omega, der Mächtige.
Ja. Kommst du noch auf diese, weil das sind wichtige Stellen auch,
ja,
also
ja.
Die Namen. Das ist ja der Name Yahweh.
Vielleicht nächste Kategorie. Wir waren eben jetzt, der Sohn ist nicht geschaffen, sondern Schöpfer. Nächste Kategorie. Der Sohn ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Lukas 10, Vers 22. Lukas 10, Vers 22. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Bemerkenswert ist vor allem diese Wechselseitigkeit, also niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Da könnte man ja noch davon sprechen, ja, hier wird die Größe des Vaters hervorgehoben. Also der Vater hat göttliche Tiefen. Und da muss man erstmal eindringen. Aber der Sohn auch. Der Sohn hat auch göttliche Tiefen, die nur der Vater ergründen kann. Und der Sohn, weil er eben die Tiefen des Vaters ergründen kann, darum ist er die vollkommene Offenbarung des Vaters. Dann nochmal Kolosserbrief 2, Vers 9. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der menschgewordene Sohn Gottes, er zeigt uns die Herrlichkeit des Vaters. Dazu kann man auch noch Johannes 1 lesen. Johannes 1, Vers 17 und 18, genau. Johannes 1, Verse 17 und 18. Durch Mose gab Gott uns das Gesetz, in Jesus Christus aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. Oder Gnade und Wahrheit, wie es auch übersetzt wird. Und was Johannes hier nicht sagen will, ist, dass es im Gesetz des Mose keine Gnade und Wahrheit Gottes gibt, die offenbart worden wäre. Aber sie wird eben überragt durch Christus. Ne? Vers 18 dann, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. So, die dritte oder jetzt die letzte Kategorie.
Nochmal Hebräer 1.
Kann man auch nehmen, ja. Also hier muss man schon eine Auswahl treffen, weil
Okay. Da
bräuchte sich.
Schon relativ wichtig, also dass der Sohn
ja,
der
Hebräer, ja. Lesen wir die Stelle mal eben.
Welche Stelle?
Vers 2.
1, Vers 2.
Und 3. 2 und 3.
Ja, kann man jemand Hebräer die ersten drei Verse lesen?
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt.
Ja, auch eine sehr schöne Stelle. Der Sohn wird angebetet. Also eine Stelle hatten wir schon, der Apostel Thomas. Ne? Und jetzt sind wir mal in der Offenbarung. Offenbarung 1, Verse 5 und 6.
Das sind alles Stellen, die kann man zum Beispiel auch mit den Moslems durchgehen, um zu zeigen, dass Jesus Gott ist. Oder auch egal mit welchen, ne? Dann kann man diese Stellen denen zeigen. Und
Sind wir eigentlich schon am dritten Punkt anbelangt oder machen wir hier noch das zweite?
Jetzt schon beim dritten.
Wie war bei dem die Überschrift?
Der Sohn wird angebetet.
Danke.
Offenbarung 1?
Ja, Verse 5 und 6.
Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, der als erster von allen Toten zu neuem Leben geboren worden ist und über die Könige der Erde herrscht. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen und uns von unseren Sünden zu befreien. Er hat uns zu Mitherrschern in seinem Reich gemacht und zu Priestern, die Gott, seinem Vater, dienen dürfen. Darum gehört ihm die Ehre und die Macht für alle Zeiten, das ist gewiss.
Genau, also es ist ein Gebet. Ne? Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Hm? Hast du da neues Leben übersetzt?
Das ist, glaube ich, gute Nachricht, ist das hier.
Achso. Hm. Ja, vielleicht nur ein kurzer Verweis. Jesus selber sagt in Johannes 5 von Vers 22, der Vater selbst richtet niemand, er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt in seiner göttlichen Würde, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also auch Johannes Evangelium ist voll von Anspielungen auf die göttliche Würde. Ne? Wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn man sich das so vor Augen führt. Also ich denke, ein Irrtum der Zeugen Jehovas besteht darin, dass sie Jesus so in die Kategorie von Johannes den Täufer packen. Ne? Johannes der Täufer gibt ja dieses Altarbild mit seinem Finger. Ne? Also was ist seine Hauptaufgabe? Also er weist von sich weg auf Jesus und dann meinen die Zeugen Jehovas, ja, Jesus macht das genauso. Er weist von sich weg auf den Vater. Und dann hat aber Jesus, macht er so eine Aussage wie in Johannes 14. Ne? Wer mich sieht, sieht den Vater. Ne, also quasi als Aufforderung an die Apostel, ihr guckt euch genau an, wer ich bin und ihr werdet den Vater erkennen.
Hast du auch die Stellen, wo indirekt auf Jesus Attribute des alleinigen Gottes im Alten Testament auch zugewiesen werden.
Auch da, ja,
der also Erste, der Letzte.
Achso, das meinst du?
Oder wenn Johannes sagt, ja, zum Beispiel, Jesaja redete über ihn, als er ihn sah. Also, das heißt, Jesaja sah den Vater im Tempel in Johannes 6 und sagt hier, er sah aber Jesus.
Ja. Also da gibt es jede Menge. Also in der Weise, also im Alten Testament kündigt Gott an, dass er am Ende kommen wird, um seine endgültige Herrschaft aufzurichten. Und dann kommt die Erfüllung im neuen Bund und der da kommt, ist Jesus.
Wir haben gestern noch ganz kurz die Diskussion gehabt, das hast du angesprochen. Wenn wir zum Heiligen Geist beten, ist es nicht verkehrt.
Ja.
Ich hadere in mir selber jetzt immer noch, zu wem bete ich jetzt ganz genau? Zu Christus, zu Gott, zum Heiligen Geist, zum Vater, zum Sohn, zu wem ganz genau? Von denen.
Also ich selber bete gewöhnlich nicht gezielt zum Heiligen Geist. Also wenn ich jetzt so bestimmte Lieder, also Pfingstlieder singe ich, aber tatsächlich muss ich gestehen, also jetzt im persönlichen Gebet, ne, ich bete so gut wie nie zum Heiligen Geist.
Aber wenn ich mein Gebet ausspreche, dann sage ich ganz oft, Herr Jesus Christus oder lieber Vater,
ja.
Aber wenn du mit immer nur eine einzige Person, nutzt aber verschiedene Wörter dort mit, verschiedene Aussprachen.
Habe ich jetzt nicht verstanden.
Wird nicht automatisch, wenn ich zu Gott bete, auch dann
zu allen Personen,
wird zu allen drei Personen auch die Ehre gegeben oder nur Gott dem Vater? Also wird nicht automatisch auch Jesus.
Aber in einem, ne?
Ja.
Aber du willst das Thema noch behandeln, oder? Das Gebet. Zu wem sollen wir beten? Oder noch nicht?
Nö.
Nee, okay, gut, dann müssen wir das ansprechen.
Jetzt mal.
Müssen wir das ansprechen.
Ja. Also, Was die Anbetung des Heiligen Geistes anbetrifft, sehe ich im Neuen Testament kein Gebot und kein Verbot. Also wenn man damit ernst macht, der Heilige Geist ist eine Person, der göttliche Person der Dreieinigkeit, dann kann es kein Götzendienst sein, ihn anzubeten. Aber es gibt, ich finde kein Vorbild im Neuen Testament. Also Jesus wurde mal gefragt, was soll unser Gebet sein? Und das typische Gebet ist das zu Gott dem Vater, im Namen seines Sohnes Jesus Christus. Aber es gibt eben auch Stellen im Neuen Testament, wo Christus angebetet wird.
Also mein eigentlicher Hintergedanke ist, bitte. Berufe immer bis hier aus, also gerade bei Ungläubigen oder bei Leuten, die woanders da denken, Zeugen Jehovas, Mormonen und Moslems, ja, zum Beispiel Gott bete mehrere Götter an. Wenn ich aber mehrere Götter anbete, bin ich schon irgendwie, dann bin ich schon ein Irrlehrer, ne? Weil ich bete eigentlich zu einem Gott.
Ja.
Ne, das ist der Gedanke jetzt, mein Hintergedanke gewiss. Was wäre jetzt die Aussage? Ich bete zu Gott, zum Gott der Bibel. Das sage ich immer, wenn mich jemand fragt. Zu dem einzig Wahren.
Ja.
Also ich habe ein komisches Gefühl, es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt Come, Holy Spirit, come and fill my heart. Da weiß ich nicht, darf ich so ein Lied überhaupt singen, weil das klingt für mich komisch.
Ja, für mich auch.
Ja, cool.
Aber gut, du hast doch gesagt, du willst doch über die Gottheit des Heiligen Geistes sprechen. Auch seine Persönlichkeit.
Ja.
Okay, gut, dann kommen wir nochmal dazu. Aber ein anderes Thema ist, dass du hörst sehr viele Menschen, Christen, wenn sie beten, sagen Dinge wie, ich danke dir, Vater, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Oder ich habe es schon mal gehört, also danke, Vater, dass du am Kreuz für mich gestorben. Also frage ich mich immer, ist das jetzt...
Da hat sich einer verheddert.
Unüberlegt verheddert oder... Weil es gab ja zum Beispiel in der Kirchengeschichte, also diese Lehre des Patripassianismus, dass der Vater, also diese Vermischung der Personen, wurde stark verurteilt.
Ja, richtig.
Oder danke Jesus, dass ich dein Kind bin.
Und ja, genau. Ein gutes Beispiel auch. Ja, danke, dass ich dein Kind bin.
Aber es ist nicht so schlimm, wenn die das sagen. Sie wissen ja nicht so Bescheid, oder?
Wer sagt das?
Die Kinder sagen, danke Jesus, dass ich dein Kind bin.
Auch normal, auch viele Christen sagen.
Aber man muss trotzdem unterscheiden zwischen jemandem, der sich verheißen will, der vielleicht das Bildding durcheinander bringt, und jemandem, der das lehrt tatsächlich. Ne?
Ja, aber sollten wir, wenn wir beten, nicht überlegen, was wir...
Ja, ich denke, das ist...
Also, ich muss gestehen, ich hab einmal Probleme, wenn ich Christen nur zu Gott beten höre. Und nie mal eine der Person genannt wird, also Vater und oder Sohn.
Ja.
Da weiß ich manchmal nicht, was hat er? Also glaubt er jetzt an den Herrgott? Also ist er jetzt ein Unitarier? Also glaubt er gar nicht dass es drei göttliche Personen gibt? Also wie gesagt, also ich halte es für wesentlich, die Vorgabe von Christus selber zu beherzigen. Ne? Also, Das übliche Gebet von Christen ist zu Gott, dem Vater, im Namen seines Sohnes Jesus Christus.
Hier gibt es auch so eine...
Die beten fast nur zum Vater im Namen Jesu.
Die messianischen.
Ach so, fast nur gut.
Ja.
Es gibt hier noch eine Stelle bei Johannes 21, du hattest von den Kindern geredet, wo der Jesus dann zu denen redet. Er redete sie an, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Ja, da redet er aber, glaube ich, eher sie an als... seine Nachfolger, ne? Die auch eine Form von...
Also ob jetzt der Sohn Gottes oder ob wir uns als seine Kinder bezeichnen dürfen oder nicht, das ist eher nachrangig, aus meiner Sicht.
Ich meine, was bedeutet das dann, wenn er jetzt hier zu ihnen sagt, Kinder, ne?
Ja.
Spricht sie direkt mit Kindern an?
Du hast doch in Jesaja über Jesus wird auch gesagt, ewiger Vater. Mhm. Aber das hat eine andere Bedeutung als jetzt... das Wesen Gottes zu beschreiben. Das ist so mehr als so ein Erhalter oder eine Fürsorgeperson. Mhm. Also die Wörter können eine andere Bedeutung haben, als das, was wir annehmen. Aber ist es nicht so, dass im Neuen Testament wir dazu ermutigt werden, uns an die Person zu richten im Gebet und die Dinge zu betonen, die, für die diese Person verantwortlich ist? Also wenn ich zum Beispiel denke an die Erwählung oder den Plan Gottes, da denke ich mehr an den Vater. Wenn ich an die Erlösung denke, also wenn ich sage, danke, ich würde nicht unbedingt jetzt sagen, danke, lieber Vater, für deine Erlösung, sondern ich würde eher sagen, danke, Herr Jesus, dass du mich erlöst hast, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Oder ich würde dann beten, danke, Vater, dass du an mich gedacht hast, dass du die Menschen erlösen wolltest.
Aber wieso machst du da Unterschiede? Jesus sagt doch, dass also die nicht verlieren wird, die ihm der Vater gegeben hat. Das kommt doch auch von dem Vater.
Ich wollte damit sagen, natürlich ist es, du kannst es verwechseln, also du bist frei. Aber ich würde sagen, es gibt bestimmte Dinge, für die Person der Dreieinigkeit ganz besonders für sie zuständig sind. Also zum Beispiel oft wird, wenn du an die Schöpfung denkst, auch wenn Jesus die Welt geschaffen hat, dann denkst du, Gott, ein Vater ist der Schöpfer. Also du siehst auch im Glaubensbekenntnis die Betonung, zum Beispiel Schöpfung wird dem Vater zugewiesen. Erwählung oder Plan wird dem Vater zugewiesen, Erlösung wird dem Sohn, Erhaltung der Gläubigen, Kraft wird dem Heiligen Geist zugewiesen.
Also manchmal beten ja die Leute, wenn sie keine Kraft haben, irgendwie so und trotzdem ist es gut, weil es der Heilige Geist wahrscheinlich gibt, durch Seufzen.
Also ja, das ist die Funktion, ob der Heilige Geist nicht statt gebetet zu werden, nicht unser Gebet übersetzt.
Ja. Das glaube ich nicht, dass das besser macht.
Weil er in uns ist. Ja.
Also ich frage mich, warum, also irgendwie habe ich so gar kein Problem damit, mit der Frage, ob man zum Heiligen Geist beten darf, weil ich denke, die gehören doch eh zusammen. Und ich frage mich, ob das nicht eher durch unsere Prägung ist, dass wir manchmal uns eher abgrenzen wollen von gewissen Strömungen, die da den Heiligen Geist in einer ungesunden Weise betonen und dass es dann eher von diesem Vorbehalt ist, als dass es theologisch begründet ist. Also okay, es wird jetzt nicht explizit benannt, aber ich denke, wir machen auch andere Sachen, geistliche Sachen, die vielleicht nicht unbedingt explizit benannt sind, aber trotzdem sind sie richtig. Also mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, aber vielleicht euch, oder?
Aber du hast auch die Häufigkeit der Gebete auch im Neuen Testament, das ist, was er sagen wollte. Wenn du guckst, wie haben die Christen gebetet, da siehst du sehr wenige Fälle, wo der Heilige Geist direkt angesprochen wird. Ich denke im Alten Testament bei Hesekiel, wo Gott also zu dem Prophet sagt, sprich zum Heiligen Geist. Oder Ananias und Sapphira, also sie haben den Heiligen Geist belogen. Aber du siehst sehr wenige Fälle, wo Christen zum Heiligen Geist beten, zum Beispiel.
Aber wie gesagt, also ich finde hier, es gibt ja...
Nein, aber ich finde das theologisch, habe ich keine Mühe damit.
Aber ich sage es euch, ich habe das komische Gefühl, come Holy Spirit, come and fill my heart. Ich habe immer so gesagt, innerlich so ein Widerstand. Ich habe immer gedacht, das darf ich nicht so sehen. So. Aber er hat ja auch gesagt, dass es nicht so ist. Würdest du es auch nicht so sehen, oder?
Ich sage mal so, ich würde auch... Also ich ahne ja dann auch so ein bisschen die Herkunft. Ne? Also wie soll man sagen, dass man dem Heiligen Geist ein ziemlich, wie soll man sagen, so eigenständiges, wie soll ich das? Also ich denke, ein Hauptproblem mancher charismatischer Kreise ist, dass sie den Heiligen Geist so stark von Christus und seinem Heilswerk trennen. Ne? Ich sag mal, dass dann eine Frömmigkeit Einzug hält, die nicht mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Also wenn ich mir jetzt mal von den Abschiedsreden her die Hauptfunktion des Heiligen Geistes vor Augen führe, dann verherrlicht er Christus und den Vater.
Und das Gebet von Paulus, ne, dass wir gestärkt werden durch den Heiligen Geist am inneren Menschen, um ihn besser zu erkennen, ne, mit Kraft gestärkt werden. Mhm. Um Christus zu erkennen.
Ich meine, es gibt diese bemerkenswerte Stelle in Römer 8, Vers 26, 27, also wonach Gott, der Heilige Geist, in uns betet. Ohne dass wir es mitkriegen. Also wir kriegen es gesagt und ja, also das finde ich, ist ein Riesentrost. Also er ist offensichtlich so ein Gleichrichter. Also unsere Gebete an und für sich sind offensichtlich von Formulierung und Gesinnung her nicht erhörbar. Aber der Heilige Geist, der sorgt dafür, dass sie bei Gott ankommen, beim Vater.
Egal welche Person wir ansprechen, werden gleichzeitig alle drei Personen verherrlicht.
Wie gesagt, also ich komme ursprünglich aus der Landeskirche, ne? Und ich bin immer noch sehr vertraut mit auch der Liturgie. Also sowas wie er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das sind aus meiner Sicht wunderbare Anbetungen Gottes.
Das ist ein Gebet zum Heiligen Geist. Ehre sei
ja.
Dem Vater.
Genau. Und damit habe ich überhaupt kein Problem.
Du hast auch im Bekenntnis diese Aussage, der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor und wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Wie sollen wir das deuten?
Also ich verstehe es so, dass hier im quasi in Verbindung mit dem Vater und dem Sohn, quasi, wenn man so will, in einem trinitarischen Formula, da wird er mit angebetet.
Aber in welcher Gebetsform? Was meint das ganz konkret in Bezug auf das Gebet? Heißt das, wir dürfen ihn direkt ansprechen im Gebet, anbeten? Oder heißt das, er wird, egal ob sie jetzt zu Jesus, zum Vater spricht, wird auch der Heilige Geist gleichzeitig verherrlicht?
Nee, eher Ersteres. Also er wird angesprochen. Ne?
Ja. Wir singen zum Beispiel, O komm, du Geist der Wahrheit, singen hier an Pfingsten, da darf man das singen, aber sonst singt man es nie.
Ja, an Pfingsten darfst du
es singen. Ich meine, du hast ja viele Erweckungslieder vom 19. Jahrhundert, ja. Wo der Heilige Geist einfach so wirklich angesprochen
hat. Also wo wir beim Gebet, bei der Anbetung des Dreieinigen Gottes sind, also was mir in manchen russlanddeutschen Kreisen aufgefallen ist, da wird der Vater weitgehend weggelassen in der Anbetung.
Nicht nur in den Brüdergemeinden auch.
Also, es geht um Jesus. Jesus wird
die Omi immer
angebetet, was ja richtig ist, aber es ist falsch, den Vater außen vor zu lassen. Ne?
Ich finde es schon interessant, weil wenn du sagst, du bist landeskirchlich, du hast noch die Liturgie, diese Prägung, also wenn ich auch an den Olaf Latz denke, das ist der Standardsegen, ist immer Gnade sei mit euch und viel. Also, von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Ja.
So, das sind die beiden.
Ja.
Und deshalb finde ich, ist es auch irgendwie natürlich, an die beiden zu beten.
Und na gut, du hast ja aber gestern hatten wir so eine Stelle wie 2. Korinther 13, Vers 13. Mhm. Ne? Wo dann der Heilige Geist noch mitgenommen wird.
Also vielleicht ist das meine Frage dann auch an uns als Gemeinde, ob wir sagen, es ist jetzt nichts Erstrangiges. Also wie halten wir es halt in unserer Gemeinde? Weil du sagst ja, es gibt kein Verbot und kein Gebot im Neuen Testament. Aber das, was wir lesen, ist, dass Jesus sagt, also wir sollen zum Vater beten, unser Vater im Himmel. Und wir sehen, dass Jesus angebetet wird.
Ja.
So. Und der Rest ist ja dann quasi einfach eine
Gemeindeordnung. Ja. Also, dass Jesus angebetet wird, ist ein Muss.
Das sind wir. Ja.
Ne? Also Römer 10, weiß nicht. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und mit dem Herrn ist da Jesus gemeint. Ne?
Also kriegen wir und Sven eine Hausaufgabe? Oder steht das irgendwo in unserem Bekenntnis? Das ist gerne.
Was denn?
Das Gebet zum Heiligen Geist. In der Manuel-Gemeinde geht nicht zum Heiligen Geist.
Ja, nein. Gerade weil wir die Frage nicht eindeutig geklärt ist. Aber
Also vielleicht hier noch, also ich bin kein Orthodoxer. Ne?
In welchem Sinne?
Im kein Sinne der griechisch- oder russisch-orthodox. Ah, okay. Aber es gibt dort, wenn es um die Anbetung des dreieinigen Gottes geht, also wunderbare Vorlagen. Ich meine, die schwenken dann, ohne mit der Wimper zu zucken, dann zur Marienverehrung. Da gehen wir natürlich nicht mit, aber ich habe das selten so erlebt. Also sehr sorgfältig werden quasi anhand der drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit die Gebete formuliert.
Was ich immer erstaunlich finde in Bezug auf den Heiligen Geist, ist diese Aussage des Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 5, wenn er sagt, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also gut, ist ein eindeutiger Beweis für die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Aber warum sagt er jetzt, warum sagt er nicht, du hast Gott belogen? Warum sagt er, du hast den Heiligen Geist belogen?
Mhm.
Ist schon erstaunlich.
Ich habe das immer so verstanden, weil Gott eigentlich durch den Heiligen Geist, also gerade zur Anfangszeit, der so unglaublich gewirkt hat.
Zu welcher Zeit?
In dieser Zeit, also es sind ja unglaubliche Dinge passiert, so scheint auch der Lukas das zu berichten, aber aus der Geschichte. Für mich war es weniger so verständlich, als ob sie zu ihm gebetet hätten, ihn belogen hätten, sondern sie haben praktisch ihm widerstanden, trotz all dieser Zeichen, trotz all des Wirkens, trotz all des Zeugnisses, widerstehen sie so eine Art dem Heiligen Geist in seinem Wirken. So hätte ich das eher vom Lesen her verstanden. Also nicht so, dass sie praktisch zu ihm gebetet hätten und ihn direkt angelogen hätten, sondern eher so eine indirekte Weise.
Ich meine, was aus meiner Sicht in der Apostelgeschichte sehr stark hervorgehoben wird, ist ja der Heilige Geist oder dass der Geist Gottes die Angehörigen von Gottes Volk erfüllt. Das ist ja eine sehr wichtige Ankündigung im Alten Testament für die letzte Zeit. Ne? Also quasi, wann richtet Gott seine endgültige Herrschaft auf? Also wann wird das passieren, dass alle Angehörigen seines Volkes, also durch Gottes Geist, zu Glauben und Erkenntnis befreit werden? Und das, wenn ich das richtig sehe, will Lukas das hervorheben. Also Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und damit ist besiegelt der gekreuzigte und auferstandene Christus. Er ist wirklich der Herr, den Gott an seine rechte Seite eingesetzt hat. Und von dort, vom Thron Gottes her, gießt Gott seinen Geist über sein Volk aus. Und ich glaube, deswegen ist das hier, schätze ich mal, eine besonders schwerwiegende Sünde, weil, ich sage mal, in diesem Bereich des endzeitlichen Heilshandelns Gottes geschieht diese Lüge von Hananias und Sapphira.
Also aber ich die ganze Zeit immer an Shavuot, weil ich mache ja so ein bisschen Judentum und so. Und da habe ich die Geschichte von Ruth. Warum wird gefeiert, dass die Tora an Shavuot gegeben wird? Und warum ist es ausgerechnet die Ruth, die Heiden, die gläubig wird? Das hat ja alles mit Pfingsten zu tun. Also der Geist Gottes ist für alle Menschen, auch für die Heiden, wahrscheinlich soll es das sein. Und die Tora ist gegeben worden für alle Leute. Weil es hat ja mit Pfingsten zu tun. Warum ist ausgerechnet das Fest? Das würde mich schon mal interessieren.
Also warum Gott
Pfingsten, was hat das mit Ruhe zu tun? Und warum feiern die, dass da die Tora gegeben wurde an diesem Pfingsttag? Warum ausgerechnet da?
Oder die Zusammenhänge ja. Mit dem Heilsplan Gottes.
Mit dem Heiligen Geist, was hat das zu tun zusammen? Ja.
Warum in Bezug auf dieses Fest...
Gute Frage. Also das Pfingstfest ist ja eigentlich so ein vom Ursprung her ein Erntefest. Ne?
Ja, ja, ja.
So.
Aber gleichzeitig ist die Tora gegeben
worden.
Bei den Mose auf dem Berg.
Dass Gott auch, ich glaube, die lesen auch in der Liturgie Jeremia 31. dass Gott sein Gesetz in die Herzen schreiben wird. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Ich hätte noch eine Frage bezüglich, weil wir jetzt von den Personen der Dreieinigkeit Apostelgeschichte 20, 28, diese Rede des Paulus zu den Ältesten von Ephesus. Und da sagt er, Vers 28, Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes fehlt. Also es sieht so aus, als er sagt, also erstens er sagt, der Heilige Geist hat euch als Aufseher auf die Gemeinde eingesetzt.
Welcher Vers ist das?
Apostelgeschichte 20, Vers 28. Also sagt, acht auf euch selbst und auf die Gemeinde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, so in Bezug auf den Vater, die er sich erworben hat, aber durch das Blut seines eigenen und Sohnes fehlt im Griechischen. Also es ist, als ob er sagen würde, Gott hat die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben. So, man übersetzt es natürlich
also hier
seinen Sohnes und so genau. Wegen Verständnis, aber... Das sind schon erstaunliche Aussagen, finde ich.
Ja, da müsste ich jetzt nochmal genauer reingucken.
Die Menge sagt auch, dass es fehlt.
Ja, auf Griechisch ist deutlich. Es will er sagen jetzt Gott, also nicht der Vater, wie es üblich ist, wenn von Gott die Rede ist, oder sagt er eindeutig, Jesus ist Gott. Also Gott wäre hier der Sohn.
Ja, das wäre die charmante Lösung. Ne?
Dass man hier von Jesus als Gott spricht. Mhm.
Okay. Wir können meines Erachtens noch ein oder zwei Stellen zu der Gottheit des Heiligen Geistes miteinander lesen. 1. Korinther 2, Verse 10 bis 12. Erst unter 2, Verse 10 bis 12. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Wie die Gedanken eines Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Mir kommt es hier jetzt darauf an, also der Heilige Geist kennt alle Gedanken, die Gott in sich trägt. Und dazu bedarf es der göttlichen Eigenschaft der Allwissenheit. Aber jetzt nimmt der Heilige Geist die Gedanken Gottes nicht nur von außen wahr, sondern irgendwie ist er selbst mitten im Wesen Gottes drin. Ne? Vergleichbar mit dem, dass unser Geist in uns drin ist. Also in unserer Person. Ja, und dann gibt es noch, auch im ersten Unterbrief, Kapitel 12, Hinweise darauf, dass der Heilige Geist souverän Gaben verteilt an die Gemeinden, wie er will. Also der Heilige Geist hat einen göttlichen Willen. Und in gewisser Weise schreibt ihm niemand vor, welche Gaben er wie verteilt. Ne? 1. Korinther 12, Verse 7 bis 11 ist das. Kann mal jemand von euch vorlesen? 1. Korinther 12, von Vers 7 bis 11.
Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln, einem dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken, einen anderen lässt Erweisungen Gottes verkündigen. Ein dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden, ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat.
Ne, ganz am Schluss, er handelt bei der Verteilung seiner Gaben in eigener göttlicher Vollmacht. Ja, ich denke mal, was sowieso deutlich geworden ist, der Heilige Geist ist eine Person, nicht nur eine Kraft. Er kann belogen werden, er kann betrübt werden, er redet. In Apostelgeschichte 13 beruft er Paulus und Barnabas zur Missionsreise. Ne, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. So wurden Barnabas und Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt und auf den Weg geschickt. So, ja, das war für heute das Thema, die Göttlichkeit des Sohnes und die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Wie nicht anders zu erwarten war, gibt es, was die Göttlichkeit des Sohnes anbetrifft, einiges vom Neuen Testament her mehr zu sagen. Aber es gibt genügend Zeugnis im Neuen Testament für die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Neben den Trinitätsformeln, die wir uns gestern Abend vor Augen geführt haben. Ich wäre soweit durch für heute. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen?
Ich habe eine Frage. Ich finde es nur, dass ich nicht exakt der Stelle. Ich weiß, in Johannes Evangelium spricht ja Jesus von der Ankündigung, dass ein Geist schicken wird. Und er spricht auch, also als er von diesem Abschied spricht, dass die Jünger so hart nicht gehen lassen wollen. Und er verheißt dann den Heiligen Geist. Und es wirkt an einer Stelle so, als ob er sagt, es wirkt so. Also als ob er gehen muss, damit er ihn schickt. Was ist die richtige Antwort da auf, also warum können sie nicht beide gleichzeitig da sein? Also ist eine blöde Frage vielleicht in gewisser Weise, aber es ist irgendwie eine Frage, die in meinem Kopf damals auftaucht, als ich die ersten Male dieser Stelle las. Die Personen sind ja trotzdem, also der Geist wirkt ja in Jesu Wirken, ganz im Wirken. Warum ist es?
Also du meinst diese Stelle, wo ne, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, dann
wird der Heilige Geist nicht kommen.
Ja.
Also irgendwie, es wirkt so, als ob das gekoppelt ist. Ich reime es mir das zusammen, dass es auch mit der Art seines Abschieds, mit seinem Werk zu tun hat, dass eben, er muss das Werk vollbringen, damit der Heilige Geist eben anhand dieses Werks praktisch in der Gemeinde dann wirkt.
Ja, also ich denke, genau, also wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er ja den Jüngern vor allen Dingen die Bedeutung von Kreuz und Auferstehung deutlich machen. Um das zu tun, müssen diese Ereignisse erst passieren. Deswegen ist das, denke ich mal, so eine bestimmte Reihenfolge, die eingehalten werden muss. Also erst muss Jesus sterben und auferstehen, quasi das Heilswerk vollbringen, und dann kommt der Heilige Geist und kann Menschen auf dieser Grundlage zum Glauben an Jesus Christus führen. Also vorher sind ja nicht viele Menschen zum Glauben gekommen. Auch die Apostel hatten keinen Schimmer davon, welche Bedeutung Kreuz und Auferstehung haben würden. Das heißt, die Ereignisse mussten erst passieren, offensichtlich. Trotz aller Vorankündigungen, ne, die Jesus gemacht hat, mussten sie erst passieren, damit dann auf dieser Grundlage der Heilige Geist den rettenden Glauben an Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn bewirkt.
Aber es ist ja trotzdem so, dass der Heilige Geist schon seit Urzeiten wirkt an den Menschen, oder? Also dass Gott innere Heilige Geist irgendwie im Alten Testament da war.
Ja, vielleicht eher so in Jesus. Als Schöpfer. Geist.
Ne? Ach so, okay. Aber es ist nicht dasselbe gemeint in gewisser Weise.
So wie du meinst jetzt, wie Lydia das Herz aufgetan hat, so hat er nicht damals die Menschen geführt.
Doch, also der Heilige Geist hat auch zu Zeiten des Alten Testamentes Glauben gewirkt. Aber eben, ich sag mal, es gibt ja die Einschränkung dann, dass relativ kleiner Teil den Geist bekommt. Ne? Es gibt diese Begebenheit mit Mose. Wie ist die Stelle? Gott legt seinen Geist auf 70 weitere Älteste. Da kommt Josa zu Mose und sagt, so nach dem Motto, übrigens, da sprechen jetzt 70 Älteste prophetisch, so nach dem Motto, Gott hat ihnen seinen Geist gegeben, ist das richtig? Und Mose antwortet ja, wenn es nach mir geht, sollte Gott möglichst jetzt schon allen Angehörigen seines Volkes mit seinem Geist ausrüsten. Also er ehrt vor Augen den Unglauben und den Ungehorsam des Volkes. Also das scheint auch schon im Alten Bund dann die Hauptaufgabe des Geistes zu sein, ne? Menschen zum Glauben und zum Gehorsam zu befreien. Aber das kann eben nur passieren auf der bis dahin vorhandenen Offenbarung.
Also es verdeutlicht, dass Jesus eben hier sagt, er muss gehen, damit der Heilige Geist, also dieses Werk, das Gott tut, scheint irgendwie schon von enormer Wichtigkeit für das Wirken des Geistes zu sein, oder für das, was der Geist eigentlich, das ist seine Aufgabe grundsätzlich.
Ich denke mehr für die Ausgießung des Heiligen Geistes, weil, also wie Jörg gesagt hat, der Heilige Geist ist im Alten Testament in einzelnen Menschen, also zumindest, es heißt nicht, dass die Menschen den Geist Gottes nicht hatten, aber der hat nicht so gewirkt wie jetzt im Neuen Bund, wo er ausgegossen wird über alles Fleisch. Das hat eine andere Dimension jetzt, dass die Veränderung, die in den Menschen geschieht, durch das Opfer Christi hat einen anderen Ausmaß irgendwie. Gut, dann...